Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Ich habe heute zu Gast in der ersten Folge Jasmin Marschalek. Jasmin hat sich bereit erklärt, ein bisschen was von ihrer Kindheit zu erzählen, hat sich bereit erklärt, auch mitzuteilen, was hat sie getan, um ihr Leben wirklich zu verändern, damit die Vergangenheit nicht mehr ihre Zukunft bestimmt. Jasmin, vielen, vielen Dank, dass du da bist und dass du den Hörern Mut machst, um ihren eigenen Weg zu gehen, unabhängig davon, was ihre Geschichte war oder ist, und ja, einfach neue Wege zu gehen. Jasmin, kannst du uns ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Was waren denn deine größten Herausforderungen, mit denen du so als Kind konfrontiert warst?
Hallo erstmal, liebe Nicole und alle Zuhörer. Ich freue mich so sehr, hier zu sein. Und natürlich erzähle ich gerne aus meiner Kindheit Themen, die keiner ansprechen will und die aber so wichtig sind, dass wir damit rausgehen. Ja, die größten Herausforderungen. Ich glaube, da gab es einige. Eine Herausforderung, die ich jetzt erstmal gar nicht erst als Herausforderung gesehen habe, erst im Nachgang kam so vieles, ist die Trennung meiner Eltern. Und dadurch hat sich einfach ergeben, dass wir dann ganz viel umgezogen sind. Wir sind permanent umgezogen. Meine Mutter hatte dann einen neuen Partner und dann, ja, insgesamt bin ich 17 Mal umgezogen in meinem Leben und durfte natürlich immer wieder neue Schulen, immer wieder neue Kinder kennenlernen und durfte mich da immer wieder neu anpassen, was für mich persönlich nicht die große Herausforderung war, sondern eher, was sich nachher zugespitzt hat, was meine Mutter angeht. Also diese, wie soll ich das beschreiben? Umso älter ich geworden bin, umso herausfordernder ist die Verbindung zu meiner Mutter geworden. Und auch, was immer herausfordernd war, ich habe mich immer anders gefühlt wie die Familie, egal ob väterlicherseits oder mütterlicherseits. Ich habe mich als Einzigste gefühlt, die anders ist, die irgendwas weiß, was andere nicht wissen, die auch anders handelt, anders denkt, anders fühlt. Und mal abgesehen von meinem Papa, dass viele auch ganz falsch sind, also nicht ehrlich sind mit sich selbst und auch nicht mit anderen und viel Boshaftigkeit da war. Ja, der eine redet schlecht über den anderen, der andere führt diese Intrigen, und da habe ich mich einfach immer fehl am Platz gefühlt. Das waren so die Herausforderungen in meiner Kindheit und natürlich auch viele Tabuthemen, über die keiner spricht, mit sexueller Nötigung und Übergriffen einfach schon als kleines Kind und dann auch dann im Jugendalter dann wieder. Ja, das waren so mal grob gesagt die Herausforderungen im Leben. Ja, viele finanzielle Herausforderungen, die meine Mutter hatte und auf meinen Bruder und auf mich abgewälzt hat und wir dann diese Herausforderung hatten und nicht mehr sie.
Und als du dich so wie ein Alien gefühlt hast, viele meiner Klienten sagen dann immer, ich fühle mich wie ein Alien, nicht dazugehörig, weil du einfach anders warst als der Rest der Familie. Gab es einen Moment in deinem Leben, wo dir so richtig bewusst geworden ist, dass es in deiner Familie anders ist als bei anderen?
Ja, also den einen Moment gab es, glaube ich, nicht, sondern was eher so war, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, dass ich hatte eine beste Freundin, als ich die Schule gewechselt hatte, dann kam sie auch irgendwann zugezogen und wir haben in einem Haus gewohnt damals. Und ich war dann immer wieder oben, ein Stockwerk nach oben, bei ihr zu Besuch, und die Mama von ihr, das war so, da habe ich gedacht, so eine Mama möchte ich auch haben. Das war so eine Wärme, welche sie ihren Kindern gegenüber gebracht hat. Und so wie ein Ankommen, wie ein Zuhause sein. Und das habe ich mir immer gewünscht. Und ich frage mich auch jetzt, wenn ich darüber spreche, wie kam der Gedanke da zustande? weil da war es ja noch nicht dieses Verhältnis irgendwie zerrüttelt zu meiner Mutter und irgendwie wohl doch, so im Nachgang betrachtet, weil sonst hätte ich mich ja bei meiner Mutter zu Hause gefühlt und nicht bei einer anderen Mama, ja. Und es war dann immer so, ja, so eine Mama wünsche ich mir auch. Ja.
Und das ist ja dann wahrscheinlich auch ein Moment gewesen, wo du gesagt hast, boah, es gibt unterschiedliche Mütter.
Ja, absolut, ja.
Ja, und die Kinder haben unterschiedliche, ja, Verbindungen auch zu ihren Müttern, zu ihrem Zuhause.
Ja, richtig, ja. Es waren auch Geschichten wie, ich glaube, was mich auch inspiriert hat dort, war einfach, die Mama hat sich Zeit genommen, sie hat Geschichten vorgelesen, ja, sie war einfach präsent da mit einer tiefen Herzensverbindung. Und egal wie die Kinder reagiert haben, sie hat sie immer aufgenommen, ja, mit einem warmen Gefühl. Und ich glaube, das hat mir gefehlt, ja.
Und wenn du das jetzt so mal mit deiner Mutter vergleichst und mit deinem Zuhause, dann ist es ja so, dass du all das, was ein Kind gebraucht hat, nämlich Sicherheit, Geborgenheit, dass eine Mama da ist, die einen empfängt, egal wie man ist. Die Mutter ist ja die erste Bindungsperson, die wir haben, und die prägt ja unser ganzes Leben in dem
Ja.
Sinn. Und wenn wir ohne Liebe, ohne Geborgenheit, ohne Sicherheit groß werden, dann ist es ja so, dass wir auch das Gefühl bekommen, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, immer auf der Suche zu sein. Kennst du das Gefühl, immer auf der Suche zu
Absolut.
sein?
Absolut. Also ich war mein ganzes Leben auf der Suche. Ich habe immer gesucht nach dem, was, ja, wo ich mich selbst in mir fest verankert fühle und habe dann auch mal, ich hatte auch mal ein Armband, wo ich dann einen Anker hatte, damit ich mir selber ein Anker sein kann. Aber das hat mir nie auf Dauer, es hat mich nicht auf Dauer mitgenommen oder gehalten. Ja, das war einfach nicht da, nicht präsent.
Und was glaubst du denn, wie sich so deine Kindheit auf dein Leben als Erwachsener ausgewirkt hat? Also damit meine ich emotional, mental, oder auch in deinen Beziehungen, weil du bist ja heute Mama, verheiratet und hast drei Kinder und lebst
Genau.
auch in einem schönen Zuhause. Das heißt, du hast dir ja all das aufgebaut, was du in deiner Kindheit nicht hattest.
Ja, richtig. Und ich wollte auch es nicht so machen, wie es meine Mutter gemacht hat. Das war mir wichtig. Und das kennt, glaube jeder. Jeder erwischt sich dann plötzlich, oh, da handle ich ja ähnlich. Und da wieder wirklich zu reflektieren, was ist denn das da wirklich, was ist da, was in mir ist, was ich mitgenommen habe, ja, was mich geprägt hat. Und ich merke einfach, ja, in vielen Bereichen, dass mich das sehr stark geprägt hat. Wenn wir mal beginnen, nicht bei meiner Mutter, sondern bei diesen sexuellen Übergriffen als Kind im Kindergarten oder auf dem Weg dorthin, wie auch immer, und ich später dann bei der Kripo war und ich musste das als Kind immer sagen und man hat mir nicht geglaubt, war für mich schlimmer wie der Akt an sich,
Ja.
dass man mir nicht geglaubt hat. Und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Dann kam später wieder ein Fall in meinem Jugendalter. Da war es wieder so. Und meine Mutter sagte, wir müssen, also da war sie vehement und hat gesagt, wir müssen da wieder zur Kripo, wir müssen das machen. Und ich habe geschrien und geweint. Ich habe gesagt, ich will das nicht, ich will es nicht. Mir glaubt man sowieso nicht. Und was war am Ende? Man hat mir nicht geglaubt. Und das hat sich immer wieder gespiegelt. Und immer wieder habe ich das Gefühl gehabt, keiner glaubt mir. Und es hat lange, lange gedauert. Und ich glaube, ich war 27 Jahre alt. Da hat sich das dann plötzlich, also ich habe, was heißt plötzlich? Ja, das ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern ich habe daran gearbeitet, dass es mir egal wird, was andere denken, was andere glauben. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, also meine Mutter hat viele, viele Schulden gemacht und hat auch uns immer so anvisiert. Und das hat mich natürlich auch geprägt. So habe ich auch meine Schulden oder bin ich in die Schuldenfalle reingetappt. Das hat mich auch mit ins Erwachsenenalter mitgenommen, ja, dass ich bearbeiten durfte. Und auch die Haltung zu einer Arbeit. Also meine Mutter hat irgendwo angefangen zu arbeiten und war dann gleich wieder krank am gleichen Tag und hat geweint und saß auf dem Klo und dann habe ich sie getröstet und das war immer, immer wieder. Und das habe ich auch irgendwann angenommen, als ich dann noch ganz jung war und die ersten Tätigkeiten gemacht habe. Ach ja, dann mache ich jetzt heute mal krank. Ja, und ich hatte eine ganz andere Haltung, also schon ein bisschen ähnlich wie Sie. Und dann irgendwann dachte ich, nein, das bin ich doch gar nicht. Weil wenn ich arbeite, ich bin da voller Elan. Ich liebe das. Ich liebe die Verbindung zu den Menschen. Und so hat sich das ja entwickelt, dass ich eine andere Haltung für mich gewinnen durfte und dass ich erkannt habe, ich bin nicht Sie. Sätze, wie meine Familie oft gesagt hatte, du bist ja wie deine Mutter, war für mich furchtbar schlimm, furchtbar, weil ich nicht so war wie sie. Und klar, jeder hat ein bisschen Anteile in sich und trotzdem bin ich ich und nicht irgendjemand anders und habe eine andere Haltung. Das waren ja einige Dinge, die mich geprägt haben und bis ins Erwachsenenalter, wo vielleicht auch noch teilweise was drinsteckt, was man vielleicht noch nicht bewusst wahrnimmt.
Ja, und das deine Geschichte, die macht ja auch wieder ganz klar, dass unsere ersten Jahre, unsere ersten Lebensjahre, die wir so intensiv geprägt werden von unseren Bezugspersonen, von unseren Eltern, von unserem Umfeld, dass wir gar nicht unterscheiden können, ist das jetzt richtig, ist das falsch, ist das wahr, ist das unwahr, weil wir als Kind ja einfach ungefiltert alles glauben, was unsere Bezugspersonen ja, uns mitgeben auf unserem Weg. Und jetzt ist die Frage, Jasmin, wie warst denn du so in deiner Jugend? Weil normalerweise ist es so, wenn wir in der Kindheit sind wir in so einem Gruppenbewusstsein. Das bedeutet, alles, was unsere Bezugspersonen, alles, was unser Umfeld uns sagt, das nehmen wir für wahr, weil da sind wir in, wie gesagt, im Gruppenbewusstsein. Und wenn wir dann in die Jugend kommen, dann entwickeln wir unser Ich-Bewusstsein. Das hat aber nicht jeder Mensch, das Ich-Bewusstsein entwickelt in der Jugend, weil die sind einfach im Gruppenbewusstsein, in der Anpassung stecken geblieben und fangen dann an, in der Jugend zu rebellieren. Alles, was die Eltern sagen, ist, Entschuldigung, scheiße. Alles, was irgendwie die Eltern machen, will ich nicht. Ich will alles anders machen, um meine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Hattest du diesen Step in deiner Geschichte?
Ich würde da sogar noch vorher anfangen, weil ich halt als Kind auch schon immer meine Meinung gesagt gehabt und da kam nicht jeder mit klar und deswegen war ich auch immer so ein bisschen anders, weil ich dahingestanden bin und ich habe gesagt, nee, so sehe ich das nicht. Und das habe ich schon als Kind gemacht und sogar als, ich kann mich noch erinnern, als Dreijährige, also ich kann mich weit, weit, weit zurückerinnern. Ich weiß, es können ganz viele nicht und trotzdem ist es, das ist so präsent. Und ja, ich war sehr, sehr rebellisch. Und ich glaube, ich habe das immer noch. Ich habe diese rebellische Art, das ist ein Teil von mir, ja. Und ich habe alles Mögliche ausgelebt. Ich bin dann in meinem Jugendalter, habe ich dann wirklich viel getrunken, Übermaß getrunken, dass ich dann im Krankenhaus mehrmals gelandet bin. Und ich habe immer versucht auszubrechen oder bin irgendwann mal heimlich abgehauen nachts, um irgendwie auf eine Party zu gehen. Und also ich habe Wege gesucht, das anders zu machen oder habe mich piercen lassen an Stellen, die man nicht sieht. Ja, einfach aus Rebellion, weil ich anders war. Und es gab auch, das war ganz lustig eigentlich, weil meine Mutter, also ich war 14 und sie hat mir erlaubt, mich tätowieren zu lassen, das erste Mal. Und ich war 14 und das ist eigentlich verrückt. Also ich würde es im Leben nicht bei meinen Kindern erlauben. Und das war so die erste Tätowierung und irgendwann, umso älter ich noch geworden bin, hat sie mir weniger erlaubt, was ja ganz lustig war irgendwie. Und natürlich habe ich dann auch rebelliert. Und ja, also diese Rebellion, ja, die ist in mir. Ich wollte es anders, weil ich mich ausleben wollte. Und ich fand es auch wichtig, auch im Nachgang. Ich sage zwar, hoffentlich werden meine Kinder nicht so, wie ich war. Und trotzdem war es wichtig, dass ich den Weg so gegangen bin, ja, sonst also diese Stärke entwickeln konnte, mich durchgeboxt habe.
Ja, und das ist eine wichtige Phase im Leben, gerade dieses Ich-Bewusstsein zu entwickeln, dass man merkt, irgendwas stimmt hier nicht, es muss anders sein, es muss für mich anders sein und das auch wirklich zu durchleben, um nämlich aus dem Ich-Bewusstsein ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und Jasmin, ich kenne dich ja jetzt schon einige Zeit und ich weiß, dass du ein gutes Selbstbewusstsein hast, weil du wahrscheinlich auch diese Phasen einfach wirklich durchlebt hast. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn wir leben, also die Dinge durchleben, durchfühlen und auch unseren Körper mitnehmen und auch empfinden, was da passiert. Und du bist ja ein sehr starker Gefühlsmensch und du hast ja auch einen guten Bezug zu deinem Körper mittlerweile, ne? Das war ja auch mal eine Zeit lang nicht so,
Absolut, ja. Ja,
wenn
das war
wir,
auch was, was mich geprägt hat, ja.
ja.
Diese Gewichtssachen meiner Mutter, also die hat immer Diäten gemacht, immer, immer, immer Diäten. Sie war bei Weight Watchers, Achtung, Werbung. Also bitte, ich werbe nicht dafür. Und sie hat alles gemacht und ich war überall dabei und ich habe das überall mitgemacht. Und ich wurde gemobbt, ich wurde, also nicht von meiner Mutter, sondern einfach vom Umfeld. Und als ich dann abgenommen hatte, wurde ich plötzlich gesehen. Das war dann plötzlich, ah, okay, das heißt, ich muss schlank sein, um gesehen zu werden. Und ja, dann hat sich das immer wieder war ich mit Diäten, ja, anfixiert und habe immer wieder alles Mögliche ausprobiert, um nachher wieder dort zu landen, wo ich vorher war oder vielleicht, ja, ein bisschen anders. Und das hat sich auch im Laufe der Jahre verändert, aber ich habe es auch mit bis ins Erwachsenenalter genommen. Ja, ich war vielleicht 29, 30? Ja, 30 war ich. Stimmt, ich war schwanger mit meiner dritten Tochter. Und da war das plötzlich, dann hat sich's verändert. Dann habe ich gemerkt, ich brauche keine Diät mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche nicht das Leben von meiner Mutter. Und ich will ja auch nicht so übergewichtig sein, sondern ich möchte in Verbindung sein. Und dann braucht es auch keine Diät mehr.
Das Interessante ist ja, obwohl du schon als Kind gewusst hast, du bist anders, ist die Prägung so stark gewesen, dass du dennoch in die ähnlichen Fußstapfen deiner Mutter getreten bist. Und sag mal, wann war denn der Moment, also wann hast du beschlossen, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst, dass du es selbst gestaltest? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
Ach, da gab es immer mal wieder Schlüsselmomente, aber es gab dann, glaube ich, einen prägnanten Schlüsselmoment. Und zwar war das, ja, mein Papa ist 2014 stark erkrankt und ich habe alles übernommen. Ich hab alle Pflichten, die zu tätigen waren, habe ich für ihn übernommen. Und wie ich ja gesagt hatte eingangs, meine Eltern sind getrennt. Und plötzlich war es wieder so, dass meine Mutter sich, ja, sie hat gedacht, sie kann da noch was holen, vielleicht kann sie was erben, wenn er dann stirbt. Und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Jetzt geht es wieder nur ums Geld. Also es ging das ganze Leben bei uns immer ums Geld, beziehungsweise um das Nicht-Haben. Und mir wurde immer so viel weggenommen, mein ganzes Vermögen, was ich so als Kind so ha schon hatte. Also es war jetzt nicht reichlich viel, aber es war natürlich, es gab was und das wurde mir entnommen. Und plötzlich war das für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt geht es um meinen Papa, es geht wirklich um ihn und um seine Genesung. Ja, also natürlich waren das nach 3 Monaten, ein paar zerquetschte, ist er dann gestorben. Und das war für mich ein Moment, oder nicht nur ein Moment, sondern viele Momente. Wir haben geschrieben und da hat sie wieder über ihre Depressionen gesprochen und dass ich schuld bin. Also diese Schuld, die habe ich immer auferlegt bekommen. Immer du bist schuld, du bist schuld. Es gab keine Entschuldigung, sondern du bist schuld. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und dann gab es noch mal einen richtigen Knall, ein Jahr später, nach dem Tod meines Papas. Mein Papa ist einen Tag nach meinem Geburtstag gestorben. Hat sie einen Brief geschrieben an meine Schwiegereltern und hat ganz übel über mich gesprochen, also richtig, richtig heftig, um sie auch noch gegen mich zu lenken. Und das war der Punkt, und das war auch für meine Schwiegereltern dann der Punkt, wo sie dann erkannt haben, ach, da stimmt doch was jetzt nicht. Also so geht's ja auch nicht, weil sie immer darauf bedacht waren, die Verbindung zu der Mutter halten zu müssen, weil das ist ja deine Mutter und sie können es nicht nachvollziehen. Sie waren ja auch nicht da drin. Und dann haben sie mich aber auch begleitet während der Zeit mit meinem Papa, also von der Krankheit an bis zum Tod und auch darüber hinaus, waren sie immer dabei. Und dann war das sehr, sehr widersprüchlich, was einfach meine Mutter geschrieben hat. Und dann haben sie erkannt, oh, sie hat eigentlich alles, was sie gemacht hat, auf mich abgewälzt. Und es hat ihr Bild auf mich abgeschoben. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, den Kontakt auch abzubrechen ein Jahr zuvor mit meiner Mutter, weil es immer nur darum ging, ums Geld und um Schuldverlagerung, sage ich mal. Und es war die beste Entscheidung.
Ja, und das merke ich halt auch in meinen Gesprächen mit meinen Klienten. Es ist ja so allgemein bekannt, dieser Satz, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, ich sehe das auch so, aber nur bis zum gewissen Grad, weil dafür, dass sie uns das Leben geschenkt haben. Sie haben uns das Leben geschenkt. Und wir sind normalerweise kommen wir auf die Welt, um Liebe, Geborgenheit und Sicherheit zu erfahren. Und wenn wir das nicht bekommen haben, dann finde ich ja, danke, dass du mir das Leben geschenkt hast, aber alles andere bin ich nicht mehr verantwortlich. Und da fängt ja auch wieder die Parentifizierung an, ne? Also deine Mutter hat ja die Schuld auf dich verlagert, Sorge für mich. Guck, dass es mir gut geht und hat dir dann die Schuld gegeben für das, was im Leben, was in ihrem Leben nicht richtig läuft. Ja, und da muss man einfach auch sagen, in manchen Fällen und so auch wie in deinem, ist es vollkommen legitim, weil du musst einen Scheiß. Ja, du musst nicht Kontakt zu deiner Mutter und zu deinem Vater halten, eventuell, wenn dir Leid zugefügt wird. Weil ich sage auch immer, das ist dann, du gehst dann hin und es ist wie, wenn du dir jedes Mal einen Schlag ins Gesicht abholst. Jedes Mal. Das ist wie Masochismus. Ja, du und auch Sadismus von der anderen Seite. Du holst dir jedes Mal einen Schlag ins Gesicht ab, immer und immer wieder. Und gerade auch, wenn Kinder ein Bindungs- und Entwicklungstrauma haben, ne? Die haben also wirklich nicht diese Verbindung zur Mutter gehabt, so wie in deinem Fall auch, dann ist das auch eine Art von Retraumatisierung. Ich gehe immer wieder ins Trauma zurück. Und von daher ist es vollkommen legitim, auch an die Zuhörer, die in einer ähnlichen Situation sind, weil Jasmin ist ja auch kein Einzelfall. Auch Grenzüberschreitungen in der Kindheit sind heute überhaupt kein Einzelfall. Jedes vierte Kind ist davon betroffen. Wenn man sich das mal vorstellt und wie viele Kindern und auch meine Klienten, und meine Klientin, denen ist das selbst auch widerfahren wie dir, denen dann nicht geglaubt wird. Und was das für Auswirkungen aufs Erwachsenenalter hat. Ja, du bist schuld. Das heißt, alleine schon dieser Satz, du bist schuld, der animiert dich dazu, dich überhaupt gar nicht mit deinem Potenzial entfalten zu können. Das ist das eine, weil du ziehst dich ja innerlich immer wieder zurück. Und wenn du schuld bist, bedeutet es auch, du hast was Falsches gemacht. Ja, du hast was Falsches gemacht. Permanent. Also, was ist die Folge davon? Du machst erstmal gar nichts. Ja, in deinem Fall war das am Anfang so, aber jetzt hat sich das natürlich im Laufe der Jahre verändert. Du bist eine Macherin und du fühlst dich gar nicht mehr schuldig, weil dir einfach die Dynamik wahrscheinlich auch bewusst geworden ist, ne?
Und ich habe neulich, das war so spannend, ich habe so eine alte VHS-Kassette wieder angeschaut, soweit ich es konnte. Das Gerät hat nicht ganz funktioniert. Und dennoch hatte ich so einen Einblick. Und da saß ich auf dem Schoß meiner Mutter und habe geweint. Und dann hat sie mich zwar in den Arm genommen, sagt aber wiederum zu mir, wer war böse? Du warst böse. Wer war böse? Du warst böse. Du warst böse die ganze Zeit. Und dann habe ich gedacht, also wenn man das jetzt mal von außen betrachtet, wie so ein einfacher Satz so tief integriert ist und immer wieder, wenn der dann immer wiederholt wird, was ja bei mir permanent der Fall war, bis ins Erwachsenenalter, also das sitzt dann, ja, das sitzt und gleichzeitig aber auch wieder sich anders auszurichten und das loszulassen. Mir kam gerade noch ein Gedanke, vielleicht einfach damit man auch ein bisschen die Tragweite versteht, als meine Mutter mich zu diesem zweiten Peiniger sozusagen also animiert hat, dann zur Kriminalpolizei, so jetzt habe ich es, hinzugehen. Am nächsten Tag, das war ein Fest, ja, als dort, wo das passiert ist und ein bisschen abseits von diesem Fest. Und am nächsten Tag in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, ich habe doch die Karten für dieses Wochenende, ich muss da ja hin, ich muss da ja trotzdem hin. Und bin am nächsten Tag hin und dann plötzlich sehe ich von weitem meine Mutter und meinen Stiefvater vorbeilaufen und guck kurz weg, spreche mit jemanden, die mich angesprochen hatte, die eigentlich die Freundin von meinem Peiniger war, mit der hatte ich dann gesprochen und dann hat sie mir noch Dinge erzählt, dass sie geschlagen wird von ihm und so weiter. Und dann sehe ich plötzlich, wie mein Peiniger plötzlich da ist und mit meiner Mutter redet und mit meinem Stiefvater redet. Und ich dachte, oh mein Gott, was passiert hier? Und am nächsten Tag bekomme ich einen Anruf von meinem Peiniger, ich soll bitte nicht zur Kriminalpolizei gehen. Woher hat er meine Nummer? Von meiner Mutter. Und das ist so überhaupt, also wie soll ich sagen, man kann es gar nicht glauben, dass die eigene Mutter dem Peiniger die Nummer rausgibt, um mich zu kontaktieren. Ich soll bloß nicht zur Kriminalpolizei. Da war es ja schon zu spät, aber da war ich ja schon. Und trotzdem dieses Hintergehen, obwohl sie mich eigentlich wohin geführt hat, um mir zu zeigen, wie sehr sie mich vielleicht liebt in irgendeiner Form, um mir dann nachher wieder, also wie so Zuckerbrot und Peitsche zu geben. Und so war das halt permanent, ja.
Ja, und
Kann
da
man sich gar nicht vorstellen. Das sind ja nur
nee.
minimale Einblicke, die erstmal gar nicht so schlimm vielleicht teilweise klingen. Aber wenn du das jeden Tag hast, dann macht es was mit dir. Und wenn du da geprägt wirst von Kind an, wie ich das jetzt auch in dem Video nochmal gesehen habe, dann ist das schon, ja, dann nimmt das ganz andere Ausmaße an. Und gleichzeitig war ich nie eine, die sich darauf festkrallen wollte, sondern ich habe immer nach Lösungen gesucht. Wie kann ich für mich selbst einstehen? Ja, wie kann ich sein?
Ja, und ich meine, das ist natürlich, das sind ganz, ganz viele Momente, wo du dich verraten gefühlt hast
Ja.
und wo du immer wieder einen Vertrauensmissbrauch erfahren hast.
Ja,
Das
genau.
fällt natürlich dann auch schwer, im Laufe der Zeit zu anderen Menschen Vertrauen aufzubauen und dir auch selbst zu vertrauen. Und das, finde ich, hast du im Laufe der Jahre super hinbekommen, dir selbst zu vertrauen. Und dann sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Welche Schritte hast du denn unternommen, um mit diesen Herausforderungen deiner Kindheit umzugehen? Was war für dich die Lösung? Wahrscheinlich viele, viele Elemente, aber was hast du gemacht, um aus dieser Vergangenheit herauszubrechen, dein Leben in die Hand zu nehmen und das Leben einfach zu leben, unabhängig von dem, was dir passiert ist?
Also wie du sagst, es waren viele Elemente, viel, was auch ineinander greift. Das ist ja ein Prozess. Man begibt sich da rein und dann gibt es wieder ein Vor und Zurück, Vor und Zurück. Und gleichzeitig, das Wichtigste ist es, eine Entscheidung zu treffen. Also Ent minus Scheidung, weil nur dann kannst du neue Wege gehen. Und das war das Wichtigste, diese Entscheidung zu treffen und dann wirklich auf diesem Weg zu bleiben. Nichts, nicht mehr, kein Zurück, kein Links, kein Rechts. Ich gehe jetzt meinen Weg und dann dafür einzustehen. Und da bedarf es einer Entscheidung. Ja, egal welche Gefühle da noch mitwirken, die kann ich in meinem Prozess ja bearbeiten. Nur diese Entscheidung, mich jetzt zum Beispiel in dem Fall von meiner Mutter zu trennen, das war eine ganz krasse, bewusste Entscheidung. Ich mache das. Ich stehe für mich ein. Ich stehe für meine Kinder ein, weil ich möchte auch nicht, dass meine Kinder diesen Bezug so eng haben, weil ich weiß, wozu meine Mutter fähig ist. Und ich wollte meine Kinder schützen. Das sind meine Kinder. Und ja, manche sagen, ja, aber lass doch denen wenigstens den Kontakt. Aber du bist dann immer noch in Verbindung. Ja, und mir war wichtig, da wirklich den Cut zu machen und ja, den Weg neu auszurichten. Und alles andere ist ein Prozess. Aber
Und
die Entscheidung ist.
welche Werkzeuge sind dir denn begegnet auf dem während des Prozesses? Weil du wirst es ja wahrscheinlich auch mit Hilfe von Büchern, von Coaches, von Therapeuten, von vielleicht auch bestimmte Techniken. Was ist denn dir da so begegnet im Laufe der Zeit? Wie hast denn du das hinbekommen, jetzt so ein schönes Leben zu führen, unabhängig von dem, was dir passiert ist?
Also so viel, wie ich ausprobiert habe, das kann
Machen.
man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mich selbstständig gemacht, das war eine Entscheidung, wirklich Raum zu geben für meine Kinder, für mich, für meine Familie. Und Das hat mich geprägt. Das war ein Satz von meiner damaligen Hebamme, der auch meine Einstellung zu meinem Körper verändert hat, der für mich damit dazugehört in dem Prozess, weil der Körper immer mitgewirkt hat, egal welche Traumata ich bisher erlebt hatte oder auch diese Geschichte mit dem Gewicht, ja, mit meiner Mutter. Der Körper spielt immer mit und da hat einmal meine Hebamme bei meiner dritten Tochter dann gesagt, du kannst alles essen, ess, was du willst. Und was habe ich doch vorher mal gemacht? Ich habe mir Dinge verboten. Aber das ist nicht gut. Und das darfst du in der Schwangerschaft nicht essen. Das sollst du nicht machen. Und diese ganzen auferlegten Verbote. Und dieser Satz hat so ganz viel verändert in mir. Ich hatte damals, und ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, irgendwas mit Alleingeburt, wo es darum ging, dein Kind zu gebären, ohne dass du ins Krankenhaus musst, ohne dass du irgendwo hin musst. Und dieses Buch hat mich so inspiriert, wieder mehr Vertrauen in mich zu haben und in meinen Körper. Und das war so, also diese zwei Dinge waren sehr ausschlaggebend für mich, also in Verbindung zum Körper zu kommen. Und ich würde auch das sagen, das war ein ganz wichtiger Bestandteil, um nachher auch alle anderen Entscheidungen zu treffen. Und ja, das war ganz, ja, ich würde sagen, das
Das war
war
so
das
der
Wichtigste.
Ursprung.
Es
Und
war
was
der
hast du dann noch weitergemacht? Du hast ja dann auch noch eine Hypnoseausbildung gemacht, ne? Die wird dir wahrscheinlich auch noch einiges gebracht haben.
ja, eine Hypnoseausbildung, genau in dem Bereich. Ich habe noch, was mich auch ins Fühlen hat bringen lassen, war die Ausbildung als Sterbebegleiterin und als Trauerbegleiterin, weil du da wirklich präsent bist. Also einmal präsent im Fühlen und einmal präsent im Dasein. Und diese Elemente gehören für mich auch dazu, auch den Gegenüber zu verstehen, mich zu verstehen und zu verstehen, dass wir alle so facettenreich sind, so verschieden und jeder anders fühlt. Und ja, das immer was mit dem Körper macht. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Abnehm- und Gewichtscoach, weil es einmal mein Thema ist, was ich mich immer begleitet hat und ich gemerkt hatte, gerade als mein Papa so krank geworden ist bis zum Tod und ich mir die Bilder angeschaut hatte von ihm und von mir, wie mein Gewicht in dieser kurzen Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen, immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter ging, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und dann war mir klar, das alles hat mit Emotionen zu tun. Und die Emotionen sind so, so wichtig, um das zu erkennen, dass du, wenn du weißt, wie du damit umgehst und auch fühlst und sie nicht unterdrückst, dass das Heilung bedeutet für dich, wenn du dich drauf einlässt, wenn du nichts mehr zurückhältst. Und das habe ich auch gut in der Trauerbegleitung gelernt und auch als psychologische Beraterin, da den Raum zu geben, dem Ganzen. Und ja, und so ist das gekommen mit verschiedenen Tools. Also viel Persönlichkeitsentwicklung, viel in verschiedenen Bereichen, auch im energetischen Bereich, wo ich dann einfach immer mehr eingetaucht bin bis heute.
Wenn die Hörer jetzt so deine Geschichte hören, und ich bin mir sicher, dass du nicht die Einzige bist auf der Welt, die das erlebt hat. Ich weiß aus Erfahrung, es sind viele, viele Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben. Was würdest du ihnen denn empfehlen?
Du meinst, was sie tun könnten?
Ja.
Eine Entscheidung für sich zu treffen.
Das
Das
ist
ist
das
das
Allererste.
Allererste. Das Allererste. Also ganz klar zu sagen, also ich kann nur klar werden, sagen wir mal so, wenn ich überstülpt bin mit Emotionen, mit Traumata etc., dann sind die Gefühle so durcheinander. Es ist erstmal Chaos. Und um da Klarheit reinzukriegen, braucht es die Entscheidung. Ich stehe jetzt für mich ein. Und dann eröffnen sich Wege. Dann eröffnen sich Wege, entweder hole ich mir Unterstützung. Also ich sage auch, das kommt mir gerade, ganz wichtiger Baustein. Ich habe früher immer alles alleine gemacht. Ich habe mich alleine durchgeboxt, weil ich war ja alleine. Also ich habe mich immer alleine gefühlt. Ich habe mich nie irgendwo dazugehörig gefühlt. Ich war auch immer irgendwo dazwischen. Da waren die Coolen in der Schule und die Uncoolen. Und ich war in der Mitte und habe immer geschaut, dass die irgendwie in Verbindung kommen. Das war so meine Lebensaufgabe. Und immer die Menschen zu connecten miteinander. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Das macht gar nichts. Mir ist noch was eingefallen nach dem Thema, dass man eine Entscheidung treffen soll.
Genau, und wenn ich diese Entscheidung treffe, ich weiß nicht, ob es das jetzt war, aber wenn ich eine Entscheidung treffe, ah genau, jetzt habe ich es wieder, dass du dir Unterstützung suchst,
Ja.
nämlich was ich gedacht habe, ja, ich muss immer alleine alles machen. Mich versteht eh keiner. Keiner fühlt mich, keiner weiß, wie ich denke. Und irgendwann habe ich erkannt, hey, ich darf mir Unterstützung suchen. Ich habe es mir erlaubt, weil ja, es wird ja immer gesagt, die spinnt dann, wenn sie sich Unterstützung sucht. Und genau, also ich sage immer, jeder braucht irgendjemanden,
Ja.
wo einen mitnimmt. Und auch da offen zu sein und auch zu sagen, ja, ich nehme Unterstützung an. Und aber auch nicht die nächstbeste zu wählen und sondern wirklich, wo man ein tiefes Vertrauen haben kann, wo man sich fallen lassen kann und gleichzeitig aber auch auf Dinge hingewiesen wird, die man so nicht erkennt. Weil wir erkennen unsere eigenen blinden Flecken oft nicht, auch wenn wir meinen, wir wüssten es. Aber jemand anders von außen hat nochmal eine ganz andere Ansicht oder Einsicht. Und wir sind ja blind. Also wir sehen vor lauter Bäume den Wald nicht, so sagt man ja so schön. Und da einfach jemanden anderes zu nehmen, der dich da auf diesem Weg begleitet, diese Erlaubnis zu geben und nicht alles alleine zu machen.
Ja, das ist so wichtig. Aber es ist auch, nee, nicht aber, und es ist auch so schwer, dieses Vertrauen wieder zu lernen, weil, oder nicht, noch nicht mal wieder, sondern Vertrauen generell zu lernen. Gerade in deinem Fall, wenn du so groß geworden bist, wie du groß geworden bist, hast du ja Vertrauen überhaupt nie gelernt. Du hast ja schon in der Kindheit gesagt, ich muss es alleine schaffen. Ich bin alleine. Und dann wirklich auch den Weg zu gehen, jemandem die Chance zu geben, ich darf lernen, wieder jemandem zu vertrauen. Und das ist auch aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung mit meinen Klientinnen, es ist einfach unwahrscheinlich schwer. Und da braucht es auch ein Gegenüber, was wirklich Mitgefühl hat und jemand, der genau weiß, ah, so fühlt sich das an, so ist das. Und der auch immer wieder ermutigt und dabei bleibt, nicht aufgibt und auch einfach daran glaubt, dass es besser werden kann.
Ja,
Ne?
genau.
Und sag mal, Jasmin, was waren so der schwierigste Aspekt auf deinem Weg zur Heilung und wie hast du ihn denn bewältigt?
Der schwierigste Aspekt.
Was war das Schwierigste auf deinem Weg zur Heilung und wie hast du ihn bewältigt? Fällt dir da was ein?
Also das, was jetzt sofort, also ich habe ja mehrere Dinge, aber das, was jetzt so als erstes aufgeploppt ist, ist das liebe Geld.
Ja.
Das ist so, ja, das Geld war immer Thema. Ja, das war das Thema. Und wie habe ich es bewältigt? Ich glaube, dass da immer noch ein Fünkchen da ist, das ich auch selbst noch bearbeiten darf. Und gleichzeitig eröffne ich mir immer neue Wege. Also ich bin auf der Suche nach Dingen, die mich unterstützen können. Und gleichzeitig habe ich auch in den letzten Monaten erkannt, und es trifft vielleicht auch einige, die zu viel auf Social Media sich rumtummeln und dann einfach diese Dinge nehmen, dein nächstes Money Mindset und mach das und dann wird es anders. Und da habe ich mich immer von anziehen lassen und gleichzeitig bringt mich das aber auch weg wieder von mir und meiner Verbindung. Und ich habe für mich einfach gelernt, und auch durch dich habe ich das gelernt, dass ich, wenn ich mit mir in Verbindung bin, dann bin ich auch ja verbunden, nachher auch mit meinen Kundinnen, mit meinen Kindern, mit meinem Mann, wie auch immer. Also egal, dann bin ich verbunden und dann daraus folgt mir das Geld und nicht zu schauen, wo ist mein Geld und dann dran zu ziehen sozusagen. Davon wächst es ja auch nicht schneller, sondern aus mir heraus zu leben, nenne ich das jetzt mal. Und das habe ich erkannt, dass es diese tiefe Connection braucht. Und ja, dass es nicht dieses, ich muss auch nicht, weil meine Mutter ja nicht gearbeitet hat oder immer wieder kurz und dann war sie wieder zu Hause, also eigentlich nichts gemacht hat und sozusagen meinem Stiefvater auf der Tasche lag oder uns auf der Tasche lag. Und ich wollte ja nie so werden. Und mein Papa war ein richtiger Arbeiter, der hat immer gemacht, der hat auch immer rechtzeitig den Unterhalt gezahlt. Also war der Arbeiter und ich wollte nicht so sein wie sie. Also habe ich natürlich auch gearbeitet und gemacht und irgendwann, ja, später, als ich dann ein bisschen schon älter war, um zu erkennen, das bin ja nicht, also ich darf mir erlauben, nicht die ganze Zeit zu arbeiten oder das Gegenteilige zu tun. Ich darf einfach ich sein. Und dann machst du dann machst du die richtigen Dinge, dann sprichst du die richtigen Menschen mit den richtigen Themen an.
Ja, weil es aus dir herauskommt, ne?
Genau.
Weil du einfach Verbindung zu dir selbst hast und deinen Körper spürst. Das ist immer das Allerwichtigste. Das ist auch, das hängt schon fast jedem aus den Ohren raus, der mich kennt. Aber diese Körperempfindungen sind unwahrscheinlich wichtig. Und auch gerade Geld spiegelt immer unser Inneres wider, weil Geld ist das, was wir an Energie in Geld hineingeben. Und wenn du gelernt hast, Geld ist Mangel,
Ja.
hast du, ne? Dann wirst du natürlich das immer wieder in deinem Leben auch gezeigt bekommen, wenn du das glaubst.
Genau.
Und sag mal, Jasmin, wenn du jetzt mal so dein Leben früher anguckst und guckst es heute an, welche Veränderungen spürst du denn in dir verglichen mit früher?
Klar, körperlich. Ich erkenne meine Signale. Ich erkenne die Signale, um dann zu handeln. Meistens darf man ja schon vorher seine Bedürfnisse erkennen und der Körper zeigt es ja dann erst im Nachgang. Und mir passiert es auch mal, dass ich meine Bedürfnisse übergehe und sich das dann bemerkbar macht, dann weiß ich wieder, okay, da darf ich wieder ran, ich darf dem Raum geben, nicht im Mangel zu sein, was den Körper angeht, oh Gott, das habe ich nicht oder wie auch immer, sondern wirklich da rein zu fühlen. Das bringt mir ganz viel und natürlich. Wenn ich so früher sehe, wie ich mich immer unwohl gefühlt habe, mich nicht getraut habe, mich zu zeigen in meiner Haut. Also ich war schon so rebellisch, ja, bin ich immer noch, aber für mich war es ein Unding, ins Schwimmbad zum Beispiel zu gehen. Das ging für mich gar nicht. Und jetzt liebe ich jede Delle und Stelle und egal was da ist, liebe ich an mir. Und diese Verbindung, das hat sich so am meisten verändert, was für mich sehr prägsam ist und auch für meine Arbeit, um das meinen Kundinnen zu zeigen, weil das ein ganz anderes freies Gefühl ist, wenn du dich einfach voll und ganz zeigst, ja. Und genau, ich glaube, das war das, was für mich am meisten Veränderung gebracht hat.
Und wie gehst du mit Rückschlägen um, wenn so alte Muster wieder hochkommen?
Ich nehme mir Raum für mich. Ich weiß, dass es ja, 2, 3 Tage geht, dann geht es mir nachher wieder besser, aber ich gebe dem ganzen Raum. Also mir ist wichtig, dem Raum zu geben und es nicht zu übertünchen, sondern hinzuschauen und zu reflektieren, mir das anzuschauen oder gegebenenfalls mir Unterstützung zu suchen oder jemanden zu fragen, wie auch immer. Ja, ich sage auch immer, jemand, der weiter ist, weil es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt meine Freundin frage, die ein ganz anderes Leben führt wie ich. Ja, weil ich einfach ein Business habe. Wenn jemand ein Business hat, da hast du noch mal ein anderes Leben. Und wenn jemand ein Business hat und weiß, wie es ist, Kinder zu haben, dann ist es auch noch mal anders. Und da die richtigen Menschen an die Seite zu nehmen und zu fragen aber auch dann noch mal für sich zu schauen, okay, stimmt es mit mir überein? Was macht es mit meinem Körper? Wie reagiert der? Ja. Und kann ich es annehmen oder ist es ein Stückchen aus meiner Komfortzone raus und deswegen reagiert mein Körper oder ist es so, weil mein Körper das nicht möchte, weil ich das nicht bin, ja? Und da einfach, wie du sagst, die Körperwahrnehmung ist da sehr, sehr wichtig und relevant dafür.
Sag mal, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem jüngeren Ich etwas zu sagen, was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen?
Ich würde sagen, ach mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Also ich war ja schon, wenn ich das so zurückschaue, und ich habe mir das ja oft schon auch vorgestellt, denke ich, du bist so schön, ich würde dich einfach nur in den Arm nehmen. Du bist so ein tolles Kind. Ja, ich hätte einfach nur jemand gebraucht, der mich in den Arm nimmt und sagt, ich habe dich lieb und das auch voll und ganz, also bedingungslos tut. Ja.
Ja, du bist gut so, wie du bist.
Ja,
Mit
genau.
allem, was zu dir gehört.
Genau.
Und das gibt uns Vertrauen und das Gefühl, gut genug zu sein, wertvoll zu sein. Und das fehlt den meisten Menschen leider, weil sie haben immer erfahren, dass sie nicht gut genug sind, dass sie Dinge falsch machen, dass sie schuld sind. Ja, das ist viel, viel innere Kindarbeit auch, ne? Gerade wenn man so in Heilung geht mit seinem jüngeren Ich, nimmt man Verbindung auf zu den jüngeren Anteilen. Und ich finde, das bringt ganz, ganz auch aus Erfahrung viel, viel Heilung, weil diese Verbindung, die du damals nicht gehabt hast, die Worte, die du nicht bekommen hast, die Anerkennung, die Wertschätzung, die kannst du dir im Nachgang durch die innere Kindarbeit selbst geben. Und das ist sehr schön, wie du das gesagt hast. Du bist gut, wie du bist.
Genau, und was ich auch ganz wichtig empfinde, nicht nur an dem Alten dran zu hängen, sozusagen an den Lasten, sondern ja, es ist vieles scheiße gelaufen. Ja, das passt super zu deinem Podcast, Slogan. Viel
Ja,
scheiße gelaufen,
hier
deswegen
darf man
nenne
Scheiße sagen.
ich es nochmal. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, hey, was habe ich alles geschafft, trotz all dem, was mir widerfahren ist. Also aus mir hätte ja was ganz anderes werden können. Aber nein, ich war so stark, ich habe mich neu ausgerichtet, ich bin meinen Weg gegangen mit jeder Herausforderung. Und ich habe auch heute immer wieder Herausforderungen, aber ich gehe die an, weil das ist für mich kein Problem, sondern es ist eine Herausforderung, die ich meistern darf. Und ich glaube, mir wird nie so viel auferlegt, wie ich selbst nicht trage oder wie ich es tragen kann. Also ich kann so viel tragen, dass ich das bewerkstelligen kann. So stark bin ich.
Jetzt gibt
Und
es aber viele Menschen, die sind nicht so stark.
ja.
Die haben diese Stärke, die haben sich anders entschieden in ihrem Leben
Genau.
und haben nicht diese Resilienz und ja, diesen Mut, auch neue Wege zu gehen und sich den Herausforderungen zu stellen. Was glaubst du denn, gab es in deinem Leben mal eine Zeit, wo das so war, wo du gedacht hast, ist jetzt eigentlich scheißegal, ob ich hier bin oder weg bin?
Ja, das gab es so kurze Momente mal, 1, 2 Tage oder so, wo dann, ja, wo ich dann gedacht habe, was mache ich eigentlich hier? Also nicht so, dass ich jetzt denke, ich würde mich umbringen wollen, gar nicht, das nicht. Aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wäre ich jetzt nicht da, dann ist halt erledigt. So, also nicht irgendwie so, dass es schwerfällig war, sondern eher so, ja, was wird es verändern? Ja, das kenne ich. Also. Und es gab gewiss auch Dinge, also auch Tage oder Momente oder vielleicht auch Monate, wo ich alles hinterfragt habe. Und das ist ja auch okay, wenn ich für mich, sage ich immer, wenn ich da drin nicht stecken bleibe, wenn ich es fühle und mir Zeit nehme, mir wirklich bewusst Raum dafür gebe, um mich dann wieder neu zu ordnen, mich neu auszurichten und wieder nach vorne zu blicken.
Du sagst also, es braucht Zeit, um sich auch wirklich den Körperempfindungen und den Gefühlen hinzugeben, damit die Raum bekommen. Ich bin der gleichen Meinung,
Ja.
weil es uns dann, wenn wir es immer wieder unterdrücken, sei es mit Alkohol, ne? Du hast ja auch eine Phase in deinem Leben gehabt, in der Jugend, ich auch, wo ich viel Alkohol getrunken habe, um diesen Schmerz einfach zu ertränken, um nicht diese Gefühle aus der Kindheit mitschleppen zu müssen. Das ist mir natürlich erst viel, viel später bewusst geworden. Während der Jugend war es halt einfach Spaß. Ja,
Genau,
einfach
ja.
Party und Spaß, aber im Nachgang oder mit Zigaretten, auch mit Essen. Ne? Das dämpft ja alles unsere Körperwahrnehmung und unsere Gefühle. Das reguliert uns.
Oder mit Männern.
Oder mit Männern zum
Ja.
Beispiel. Ne? Auch Sex ist eine ist eine Art der Regulierung. Und die Frage ist halt, bist du wirklich mit deinem Körper da? Nimmst du wirklich alle Gefühle, die zu dir gehören, wahr? Und kannst dann neu bewerten, wie du handelst? Weil du einfach diese Spanne zwischen Reiz und Reaktion auch vergrößerst, ne? Und ich glaube darum, und das ist auch so, wie du sagst, es ist einfach das Allerwichtigste, sich wirklich auch Raum dafür zu nehmen und nicht direkt zum Kühlschrank zu gehen und sich irgendwas reinzustopfen, sondern wie nehme ich das einfach in meinem Körper wahr und was macht es mit mir? Einfach auch mal, um den Abstand zu bekommen, ist das jetzt noch wahr? Weil es ist die Vergangenheit, die uns immer wieder einholt, die sich
Genau.
vor die Gegenwart schiebt und wir können dann gar nicht mehr differenzieren, weil unser Gehirn will uns ja einfach auch nur schützen. Und
Richtig.
dann hat es einfach etwas gesucht, was uns beschützt, aber was uns heute gar nicht mehr hilfreich ist. Und deswegen ist das ein ganz, ganz toller Tipp, einfach sich Raum zu nehmen.
Genau. Weil man merkt es auch auf Social Media, wie das alles so schnell gehen muss. Ja, oder wie du zum Beispiel im Abnehmen, wie du 12 Kilo in 4 Wochen abnimmst und da einfach nicht mehr so, also da merkt man, du bist schon im Außen und nicht mehr bei dir im Körper. Das Ding da abzuschalten und wirklich mal Raum zu geben, auch einem selbst, ja, egal in welcher Lage, ist das Thema erstmal unabhängig, sondern wirklich, was macht es mit mir? Auch mal einen Tag vielleicht, wirklich mal seinen Körper bewusst zu beobachten, was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Aber wie reagiert jetzt gerade mein Körper, wenn ich so und so fühle? Was passiert, wenn Tante Gerda plötzlich anruft und sagt, das und das ist heute passiert? Was macht das mit mir? Ja? Oder wenn die Kinder mich was fragen, was macht das mit mir? Wo reagiert mein Körper? Was fühle ich da? Ja, bin ich außer mir? Und das einfach mal zu beobachten, ohne zu bewerten. Ohne Bewertung, einfach nur in die Beobachtung zu gehen, um sich selbst wieder kennenzulernen.
Ja, und das ist auch ein schöner Schlusssatz. Also unabhängig davon, was dir passiert ist, du
Ja.
hast jederzeit die Möglichkeit, es zu verändern, indem du, wie in deinem Fall, auch eine bewusste Entscheidung triffst, es erstmal verändern zu wollen.
Genau.
Und dann schauen, okay, wie kann ich jetzt mein Ziel erreichen, wie kann ich mit Hilfe von Ausbildung, von Weiterbildung, von Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch von therapeutischer Unterstützung, wie kann ich wieder dazu kommen, meinen Körper zu fühlen, wie kann ich mich wieder spüren, wie kann ich meine Gefühle eventuell auch neu bewerten, weil wir haben ja oft alte Gefühle, die sich überlagern und dementsprechend auch neu handeln, weil wir können nur etwas verändern, wenn wir anders handeln als vorher. Und das geht nur mit Körper und neuer Bewertung der Gefühle.
Genau, richtig. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Jasmin, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit. Ich hoffe, dass die Hörer alle unwahrscheinlich viel mitnehmen können und dass sie wissen, auch unabhängig von dem, was ihnen geschehen ist, dass sie jederzeit eine neue Entscheidung treffen können, dass ihnen bewusst wird, okay, mir ist es passiert, aber meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft. Vielen Dank, Jasmin.
Ich danke dir. Vielen Dank an alle Zuhörer.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.